Match. Es ist Silvester 1989, kurz vor Mitternacht. Rund um das Brandenburger Tor in Berlin stehen hunderttausende Menschen dicht aneinander gedrängt. Jeder Atemzug bildet kleine Wölkchen, so kalt ist die Luft. Trotzdem stehen sie alle hier, halten Deutschlandfahnen hoch, lachen, trinken, tanzen. Manche sitzen auf der Mauer und andere sogar auf dem Brandenburger Tor. Immer wieder explodieren Böller los. Das geht so seit Stunden. Alle strahlen sich an, Fremde machen einander Platz, stoßen an. Nach 28 Jahren ist es das erste Silvester, das Menschen aus Ost- und Westdeutschland zusammen feiern. Viele brechen Teile aus der Mauer raus, stecken sie sich in die Taschen. Plötzlich wird das Lachen der fast 500.000 Menschen leiser. Sie schauen nach oben. Über der Mauer fährt ein Kran nach oben. In dem Korb steht ein Mann in einer schwarzen Lederjacke. Er drückt einen Knopf und plötzlich blinkt sie wie ein Weihnachtsbaum durch eine eingebaute Lichterkette. Dieser Mann ist David Hasselhoff. Er nimmt sein Mikrofon, fängt an zu singen und eine halbe Million Menschen jubeln. Herzlich willkommen zu einer Folge Mensch Hasselhoff. Ein Amerikaner, der es geschafft hat, mit dem richtigen Song zur richtigen Zeit zum Symbol für ein vereintes Deutschland zu werden. Hier in Deutschland ist er deswegen eine Legende.
Für dich auch? Ja, sag's für mich ehrlich, ist David Hasselhoff eine Legende für dich?
Ich kenne ihn ja eigentlich nur oberkörperfrei als Rettungsschwimmer. Oder eben bei Knight Rider mit dem sprechenden Auto. Ich habe es geliebt. Oder manche kennen ihn auch nur als Besoffenen, der irgendwie einen Burger isst und sich dabei filmt. Ja gut, aber wir schauen uns heute an, wie es dazu kommt. Und dafür fangen wir natürlich so wie immer ganz am Anfang an.
Genau, und ich möchte nur ganz kurz einschieben. Also heute ist auch eine besondere Folge. Mhm. Und ganz am Ende dieser Folge werden wir beide auch was verkünden.
Ja, ganz genau. Also dranbleiben, lohnt sich.
Genau.
Und wie versprochen, fangen wir natürlich ganz am Anfang an. Und zwar geht das Ganze los am 17. Juli 1952. Da kommt nämlich David Michael Hasselhoff in Baltimore im Staat Maryland auf die Welt. Sein Vater Joseph ist ein gut verdienender Geschäftsmann. Seine Mutter Dolores ist zu Hause bei den Kindern. David hat noch 4 Schwestern, also er ist wirklich mit sehr vielen Frauen groß geworden. Der Name Hasselhoff kommt tatsächlich aus Deutschland, denn seine Ur-Ur-Großmutter, die kommt Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer Familie aus Langwedel in Niedersachsen in die USA.
Wer kennt es nicht? Langwedel. Ich komme aus Niedersachsen, trotzdem noch nie gehört.
Wirklich nicht? Na gut, also keine Großstadt. David weiß schon als Kind, dass er auf die Bühne will. Sein Traum ist es, Musicaldarsteller zu werden. Mit 9 hat er seine ersten Auftritte im Schultheater. Sie spielen Peter Pan und Rumpelstilzchen. Lustig, dass eigentlich fast jede Erfolgsgeschichte so losgeht. Als Kind wollten die meisten schon auf die Bühne, haben schon gemerkt, okay, irgendwas schlummert da in mir.
Ja.
Und auch bei David ist es so.
Stimmt, das haben wir schon unendlich oft erzählt. Mm. Also in seiner Biografie mit dem wirklich außergewöhnlich forcierten Titel Wellengang meines Lebens, da erzählt er von so ein bisschen absurden Details aus seiner Kindheit. Also zum Beispiel soll da die Familie einen Alligatoren als Haustier gehabt haben. David wirft das Tier einmal aus Spaß zu seiner Schwester Joyce in die Badewanne. Und die erschreckt sich dabei zu Tode. Ich finde jetzt nicht völlig zu Unrecht. Also wenn das, kann man einen Alligator zähmen? Ich glaube nicht. Neben dem Alligator haben die noch einen Hund, ein Kaninchen, Eichhörnchen und eine Ente als Haustier. Ich hätte auch gerne eine Ente als Haustier, habe ich mir überlegt.
Ich auch.
Also das stelle ich mir so, das stelle ich mir wirklich süß vor. David sucht auch als Kind immer schon so den Kick. Einmal da zündet er absichtlich den Rasen im Garten an, weil er sehen will, wie die Feuerwehr zum Löschen kommt. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig mit dem Zündeln und David denkt sich, okay, dann halt nicht und geht auf die Straße zum Spielen. Und irgendwann schreit einer der Nachbarn, euer Haus brennt. Also die Feuerwehr kommt jetzt wirklich und es brennt dann ein Teil der Garage ab. Okay, also alle anderen Jungs, die interessieren sich für Sport, aber David will nur ins Theater. Also deswegen hat er in der Schule auch eher wenige Freunde. Einer seiner Nachbarn findet, dass Theater was für Mädchen ist und hänselt David deswegen. Und als er seiner Mutter davon erzählt, sagt die, dass David nicht wieder ins Haus darf, bis er die Sache selbst geklärt hat. Sie macht die Tür zu und er sitzt im Garten und weint. Und dann läuft er rüber zu seinem Mobber. Aber der ist viel stärker und der verprügelt David und seine Mutter ist trotzdem zufrieden, weil er sich dem Streit gestellt hat und lässt ihn wieder rein. Okay, das sind mal richtig handfeste Erziehungsmethoden. Kannst du relaten dazu?
Nicht wirklich.
Also dieses stell dich deinem Mobber, finde ich, das hat sowas sehr Amerikanisches irgendwie, Konfrontationstherapie oder sowas. Also ich weiß nicht.
Na gut, abgesehen von Theater mag David die Schule gar nicht. Seine Familie ist katholisch und so geht er natürlich dann auch logischerweise auf eine katholische Militärschule. Und ich würde mal sagen, da ist nicht viel mit Spaß.
Ey, katholische Militärschule. Ich, ja, das also ist schlimmer hart, kann ich mir jetzt echt nicht vorstellen.
Das ist wirklich brutal. Also ja, es ist so eine Kombi, die ich schon sehr hart finde.
Ungut, ja.
Und als David ein Teenager ist, zieht die Familie nach Chicago. Hier macht er dann auch seinen Schulabschluss 1970. Er will immer noch Musicaldarsteller werden, am liebsten sofort an den Broadway. Also er träumt schon groß. Aber sein Theaterlehrer rät ihm, er soll erstmal aufs College gehen und studieren. Sein Abschluss ist nicht besonders gut und er kriegt keinen Platz an einer renommierten Uni. Also geht er auf eine etwas kleinere Academy in der Nähe von Detroit. Um sich das Studium zu finanzieren, jobbt er an einer Tankstelle. Stell dir mal David Hasselhoff an der Tankstelle vor, ganz kurz an der Stelle.
Gibt's so, du denkst gerade oben ohne an der Tankstelle. So als 30-Jähriger allerdings, ne? Also.
Ja, ganz genau. Und eines Abends, als er alleine im Laden ist, kommen zwei Typen rein und halten eine Waffe auf ihn. Er soll sofort das Geld rausgeben. David ist in Schockstarre, überreicht ein paar Dollarnoten und soll sich danach auf den Boden legen. Nach 10 Minuten sind die beiden weg, aber er zittert so sehr, dass er es nicht schafft, die Münze in das Telefon zu stecken. Er ist komplett am Ende. Nach dem Überfall gibt er seinen Studienplatz auf und zieht wieder bei seinen Eltern ein. Hier bewirbt er sich weiter und bekommt einen Platz am Institute of the Arts in Valencia an der Westküste, nicht weit von Los Angeles.
Richtig traumatisierend, ne? Was du da beschreibst, irgendwie diese Szene mit dem Überfall. Also was das so mit einem macht, wenn man Todesangst bekommt, das prägt einen sicherlich sehr. Gucken wir mal, ob wir später noch dazu kommen. Wir haben es jetzt so erzählt, als ob es dann einen Zusammenhang gäbe. Das wissen wir natürlich nicht, ne? Also, ob er jetzt deswegen auch wirklich wieder bei seinen Eltern einzieht, da kommen wahrscheinlich dann mehrere Sachen zusammen. Naja, zurück zu David. Also seine Kommilitonen, die werfen ständig irgendwelche Pillen ein. Jede Woche kommt der Krankenwagen, um jemanden einzusammeln. Also so erzählt er das tatsächlich selber, ne? Und David fühlt sich irgendwie nicht wohl in dieser Umgebung und er hat das Gefühl, seine Zeit zu verschwenden. Und Freunde von ihm wohnen zu der Zeit mit anderen Schauspielern, Tänzern und ich sag mal so spirituell angehauchten Menschen in der Kommune am Strand von Santa Monica. Und da zieht David dann so fürs Erste ein. Aha, also am Strand. Niemand hat Geld. Sie leben so von abgelaufenen Lebensmitteln, die sie umsonst von einem Supermarkt bekommen. Und David arbeitet als Kellner in einem Lokal in der Nähe. Und eine Frau, die auch in der Kommune lebt, spielt eine Rolle in dem Film Vanille Ice und Petting Coats. Die besorgt ihm den ersten Job im Filmbusiness. Also Petting Coats, das ist kein Versprecher. Das heißt wirklich so, der Filmdienst schreibt dazu, das machen wir ja total gerne, hier so Filmkritiken vorzulesen. Ich zitiere, billige Sexkomödie um College-Schülerinnen, die sich um Humor bemüht, doch in allen Belangen letztklassig bleibt. Ich finde letztklassig total das schöne Wort. Ich glaube, das werde ich in meinen aktiven Wortschatz übernehmen. Er wird ehrlich gesagt nicht mal mehr so gelistet bei den Schauspielern, habe ich mal nachgeguckt. Wichtig ist aber, dass er bei der Gewerkschaft als Schauspieler aufgenommen wird. Also irgendwie offiziell gehört er jetzt dazu. Dann spielt er noch kleinere andere Rollen, bekommt seine erste Managerin und 1975 bekommt er dann eine Hauptrolle in der Soap Schatten der Leidenschaft. Mhm. Kennst du die?
Schon gehört, aber nicht geguckt.
Bei mir genauso. Also da verlässt ein anderer Darsteller die Serie und dann kommt er neu dazu. Auf Englisch heißt das The Young and the Restless und David bekommt tatsächlich die Rolle als Dr. Snapper Foster, geiler Name, Und in einem Interview sagt er sehr deutlich, warum er damals diese Rolle bekommt.
They weren't playing off my acting, because I was a terrible actor. But I looked okay.
Ja, furchtbarer Schauspieler, aber ich sah okay aus, sagt Hasselhoff selbst. The Young and the Restless ist eine tägliche einstündige Seifenoper. Die Story ist so eine Mischung aus Sturm der Liebe und Bergdoktor oder In aller Freundschaft. Es geht um ganz viel Drama, sehr billig produziert. Bis heute ist das die erfolgreichste Daily Soap in den USA. Es wurden schon über 13.000 Folgen produziert. Und nur mal so, ne, um sich das deutlich zu machen. Man müsste über 545 Tage nonstop Fernsehen schauen, ohne zu schlafen, um sich das alles reinzuziehen.
Also für mich mit richtig großer Familie, das ist ja ein Traum. Das ist ja die absolute Traumvorstellung. Stundenlang, tagelang nur Fernsehen. Aber bei mir, okay, ich muss zugeben, ich würde dann nicht die 13.000 Folgen gucken. Ich würde dann eher so Dokus gucken. Mhm. Ferienziele in NRW stundenlang oder
wirklich?
Oder so. Nee, aber klingt ja ganz
witzig.
True
Crime könnte ich das. True Crime könnte ich wirklich 545 Tage am Stück gucken. 100%. Wobei ich da immer müde werde.
Ja, und dann schläft man einfach wieder ein, wacht irgendwann auf und guckt dann übergangslos weiter.
Ja, ich gucke sowieso immer doppelt und dreifach.
Ich habe große Träume hier.
Ja, aber wie man sich das, also man muss sich das mal überlegen, dieses Pensum da auch. Mhm. Und David selbst sagt ja auch, dass er da erst also richtig das Handwerk erlernt hat.
Ja.
Ist ja klar, wenn du es so intensiv rund um die Uhr drehst und permanent neue Texte lernen musst, das ist ja die beste Schule eigentlich. Und nach wenigen Folgen bekommt David einen ganzen Stapel Hassbriefe. Damals waren es noch Briefe, heute sind das Instagram-Nachrichten. Und die Serie hat Hardcore-Fans und die mochten seinen Vorgänger lieber. Sie wünschen ihm, er soll blind werden oder an einer schrecklichen Krankheit sterben. Ziemlich hart.
Also das heißt doch eigentlich, also weil heute wird ja immer sehr über die ganzen, den Kommentar-Hate irgendwie so gesprochen, ne?
Der wird viel zu ernst genommen, ganz ehrlich.
Ja,
viel
ey, aber dann früher mussten die Leute Briefe, das war ja mit viel mehr Aufwand verbunden, aber da war ja genauso viel Hass offensichtlich. Also vielleicht nicht in der
den
Menge.
Gab's immer schon.
Aber da schreiben Leute einen Brief und wünschen dann einer unbekannten Person, du sollst blind werden. Also,
ich sag dir mal, Leute sagen immer, die Menschheit ist irgendwie schlimmer geworden. Nein, es gab's immer schon. Nur jetzt bekommen es ja alle mit, weil eben nicht nur vereinzelt diese Person diese Briefe bekommt oder diese Nachrichten, sondern es ist jetzt alles öffentlich und jeder kann mitlesen und deswegen ist es halt einfach präsenter. Aber die Tatsache, also die Wahrheit ist, es war immer schon so und ich finde es halt einfach.
Also die Menschheit ist nicht schlimmer geworden, sondern sie war einfach immer schon richtig schlimm.
Die war immer schon richtig schlimm, sie ist einfach nur moderner geworden.
Gut, auf diesem sehr leichten Tonfall machen wir mal weiter mit David Hasselhoff.
Naja, aber das geht ja nicht ganz spurlos an einem vorbei, also auch nicht an dem David. Der wird nämlich ganz nervös und patzt mehrfach dann beim Dreh und steht kurz davor, seinen Job zu verlieren. Dann bekommt er Hilfe von seiner Kollegin Jean Cooper. Sie gibt ihm Nachhilfe im Schauspielern und David bleibt in der Serie. Nicht nur das, die Hassbriefe verschwinden. Er wird selbst einer der Stars der Serie, also durchhalten wird belohnt. Er hat sich da wirklich durchgekämpft. Er verliebt sich am Set in Roberta Layton. Sie spielt eine andere junge Ärztin. Die beiden verloben sich und ziehen schnell zusammen. Aber David merkt relativ schnell, dass er sich noch nicht binden will. Komisch, Männer.
Haben wir ja schon oft anders gehört hier.
Am Tag nach der Trennung steht eine Liebesszene an, sehr ungünstig getimt.
Also ungünstig.
In ihrer Rolle soll Roberta David verführen. Statt einem Kuss holt Roberta aus, gibt David eine schallende Ohrfeige und stürmt vom Set. Also eigentlich ist das schon eine gute Szene. Ne?
Ich wollte sagen, die haben die bestimmt drin gelassen irgendwie, oder? Einfach nur so, weil es gut aussah.
Naja, David ist 26, steht den ganzen Tag vor der Kamera und feiert nachts wie wild, um sich von dem Stress abzulenken. Er trinkt sehr viel, wacht immer wieder neben fremden Frauen auf, weiß nicht, wie er hierher gekommen ist, also schleppt sich verkatert zur Arbeit. Ist natürlich jetzt kein idealer Lifestyle, würde ich sagen, gerade auch bei dem Pensum an Arbeit. Ist ja nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann mal zusammenbricht. Er schafft es aber nicht mehr, seinen Text zu lernen, was ja auch total logisch ist, fängt an abzulesen. Immer dann, wenn die Scheinwerfer auf sein Gegenüber zeigen, liest er dann quasi seine Zeilen ab und er hat einfach gar keinen Bock mehr.
Ich glaube, das gibt's auch oft.
Ja, aber das ist schon echt krass, also dass du da wirklich der Gegenpart braucht ja irgendwie auch so das Gegenspiel, damit er besser spielen kann. Ich meine, ich bin ja jetzt auch Schauspielerin, ich weiß ganz genau, wie das ist.
Weiß ich doch, deswegen, also du kannst ja richtig aus dem Vollen schöpfen und erzählen.
Ich stell mal vor, steht da jemand so mit einem Zettel gegenüber und du musst irgendwie Emotionen dann rüberbringen, naja. Es dauert nicht lange, dann hat er schon die nächste Freundin. Die war zuerst eine Affäre, Catherine Hickland. Die ist aber schon verheiratet. Ihre Ehe hält 6 Monate. Sie lässt sich dann für David scheiden und zieht zu ihm nach L.A. Neben Young and the Restless drehte David noch ein paar andere, alle eher unbekannte und trashige Filme. Aber dann meldet sich der Sender NBC. Sie suchen die Hauptrolle für die neue Serie Knight Rider.
Hier kommt Knight Rider. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht.
Ja, endlich fühle ich mich jetzt hier zu Hause. Also, endlich. Ich muss mal ganz kurz erzählen für die wenigen Leute, die das jetzt nicht kennen. Also es geht um Michael Knight, der ist Ex-Polizist und wird von einem superreichen Tech-Mogul angestellt, um das Gesetz da durchzusetzen, wo das Gesetz nicht funktioniert. Und dafür bekommt er ein Hightech-Auto, das heißt Kit, das durch künstliche Intelligenz gesteuert wird. Oha, künstliche Intelligenz auch damals schon. Das kann sprechen und zusammen jagen die Verbrecher. Also es ist eigentlich wie so eine Art Western mit ganz viel Selbstjustiz. David liebt alles an Knight Rider, also er identifiziert sich so sehr mit seiner Rolle, dass er einen neuen Anrufbeantworterspruch aufnimmt. Hallo, ich bin Michael, David gibt es nicht mehr. Finde ich also sowohl ganz lustig als auch ein bisschen spooky, so sehr mit seiner Rolle zu verschmelzen. Die Serie wird ein großer Erfolg, auch international, und für David ist das der erste richtige Erfolg. Aber auch jetzt betrinkt er sich immer wieder, immer mehr. Und an seinem allerersten Tag am Set ist er so verkatert, dass er mit Kit über eine Kamera drüber fährt. Also David hat längst ein Alkoholproblem. Er weiß es nur noch nicht oder er will es nicht wissen. Und mit seiner Freundin Catherine gibt es jetzt auch Stress, weil David zu viel arbeitet. Und damit sie ihn nicht verlässt, macht David ihr einen Antrag. Ist ja immer eine super Idee, so aus so einer Notsituation dann einen Antrag zu stellen. Es ist eher halbherzig und die beiden heiraten 1984. Eventuell geht diese Ehe nicht so gut aus. Zur gleichen Zeit wie Knight Rider will David jetzt auch als Musiker durchstarten und 1985 erscheint sein erstes Album Night Rocker. Geniales Wortspiel für alle Leute, die es nicht verstanden haben. Ist brutal 80er vom Sound her und brutal unrockig.
Ja, unrockig. Gutes Wort. In den USA ist der musikalische Erfolg sehr mäßig. Drücken wir es mal so aus.
Ja.
Und David konzentriert sich aufs TV. Aber die Quoten werden immer schlechter und dann wird die Serie 1986 abgesetzt. Und nach immerhin 90 Folgen, es kommen dann später nochmal ein paar Versuche, das wieder zu beleben, die alle nicht anknüpfen können. David ist total deprimiert. Gleichzeitig trennen er und Catherine sich. Also er steht jetzt da ohne Job und ohne Frau. Dann ein Zufall. Die Zeitschrift Rennbahn Express verlost ein Essen mit David Hasselhoff. Eine junge Frau gewinnt. David hat gar keinen Bock hinzugehen. Er rafft sich aber auf. Die Frau himmelt ihn total an, erzählt ihm, dass sein Album Night Rocker in ihrem Land auf Platz 1 ist. Wie heißt dein Land? Fragt David. Österreich. David hat das noch nie gehört. Also der kannte Österreich
nicht.
Ja, wo ist dein Land? Fragt er dann. Und die Frau zeigt es ihm dann auf der Karte.
Ich muss mal kurz einhaken. Also Rennbahn Express ist wirklich der absurdeste Name überhaupt, weil es ist nämlich eine Jugendzeitschrift. Also wer kommt auf diesen Titel? Das, als ich das gehört habe, dachte ich, das ist ein Heft für Pferderennbahnliebhaber oder irgendwas. Aber ich habe mal nachrecherchiert, also das wurde als handgeschriebene Schülerzeitschrift gegründet von 12-Jährigen. Die haben das halt dann so genannt. Und dann haben sie irgendwann Michael Knight im Interview gescored. Also insofern, ich finde es schon wieder gut.
David ist begeistert. Er organisiert sofort mit dem Redakteur von Rennbahn Express und seinem Management eine Tour nach Österreich. Auch das Auto Kit soll mitkommen. Also Knight Rider ist damals in Deutschland und in Österreich extrem bekannt. Die Serie läuft bei RTL, Millionenpublikum. Deswegen lieben sie die Idee sofort, dass David in seine Rolle als Knight Rider kommt. In 2 Wochen organisieren sie die Tour. Das ist unfassbar schnell. Also wer sich ein bisschen auskennt, eine Tour zu organisieren. Das dauert Monate, wenn nicht sogar Jahre manchmal. Mhm. Und zum ersten Auftritt kommen 10.000 Menschen. Und danach tourte David direkt durch Europa. So hört auch Jack White das erste Mal von David. Jack ist Musikproduzent aus Deutschland und er hat vor 10 Jahren einen Hit geschrieben und produziert. I've been looking for freedom. Damals singt ihn Mark Seberg. Der Song heißt I've Been Looking for Freedom. Ha, und jetzt klingt es bei vielen. Jack White produziert 1978 auch ein deutsches Cover mit Tony Marshall auf der Straße nach Süden. Der Song ist also wirklich gar nicht neu.
Habe ich zur Sicherheit übrigens auch mal kurz gehört. Tony Marshalls
wirklich?
Version. Ja.
Wie klingt einfach nur, die ganz anders?
Das ist so ein Typ, der hat so ein Mini-Pli, so einen rausgewachsenen Mini-Pli. Ganz, ganz kleine Locken. Das ist halt so ein Schlagersänger. Das ist ein bisschen Country-mäßig. Es ist gruselig, ehrlich gesagt.
Der Song ist auf jeden Fall alles andere als neu, aber die Message kommt zur richtigen Zeit. Die DDR ist finanziell fast bankrott. Die Menschen sehnen sich immer mehr nach Freiheit. Immer mehr Menschen fliehen illegal über die Grenze. Jack denkt sich, gerade jetzt könnte sein Song noch einmal ein Revival bekommen. Jack White ruft David an, sagt ihm am Telefon, dass er den perfekten Hit hat für ihn. Es geht um einen jungen Mann, der mit viel Geld aufgewachsen ist und trotzdem immer auf der Suche nach Freiheit ist. David nimmt seine Version auf. Der Song erscheint 1988. Am Anfang ist er mittelmäßig erfolgreich, aber dann wird David in die damals größte Show im deutschen Fernsehen eingeladen. Wetten, dass. Ja, sein Auftritt ist am 4. März 1989. David sitzt ganz cool in seiner schwarzen Lederjacke auf dem roten Motorrad. Man sieht, dass er sich sehr wohl fühlt auf der Bühne.
Er kann nicht nur in seinem Wahnsinnsauto Wahnsinnssache machen, er ist nicht nur der Knight Rider, er ist auch David Hasselhoff und ist hier mit I've Been Looking for Freedom.
Ja, also ich muss sagen, auch optisch sind das wirklich seine allerbesten Jahre. Der sieht echt aus wie so ein Sunny Boy aus Kalifornien, also so amerikanisch und locker und athletisch, aber wie einer aus der Serie, die ihn schon bald noch berühmter machen wird. Also Wetten, dass ist der Durchbruch für den Song. Und quasi über Nacht kommt der Song in die Charts und wird der meistgehörte Song 1989. Jack White ruft sofort wieder an, ist ja klar. Es muss ein ganzes Album her, sofort. Dave will den Song auch in den USA groß rausbringen, das klappt aber gar nicht. Und erst ist David total enttäuscht, aber dann denkt er sich, egal, dann fliege ich halt am Wochenende nach Deutschland und bin einfach da Rockstar. Also ich vermute, dass er sowas in der... Also er könnte sowas gedacht haben zumindest. Also das darf man nicht vergessen. Looking for Freedom ist wirklich ein deutsches Phänomen. Wenn du da irgendwie in den USA dich irgendwo auf die Straße stellst, da wird keiner reagieren. Aber hier in Deutschland kann, glaube ich, jeder unter 80 kann irgendwie diesen Song zu Ende singen. Der Grund, warum er nur am Wochenende in Deutschland Rockstar sein kann, heißt Baywatch. Im Oktober 1988 unterschreibt David einen Vertrag und sein erster Gedanke ist, das ist ja wie Knight Rider, nur mit Rettungsschwimmern, da will ich mitmachen. Der Erfinder der Serie ist ein Greg Bonnen, das ist ein echter Rettungsschwimmer und der hat diese Idee für die Serie schon in den 70ern und pitcht die auch, aber 6 Jahre lang wird die überall abgelehnt, bis NBC dann doch die Rechte kauft und erst wird ein Pilotfilm gedreht mit dem Titel Panic at Malibu Pier. David spielt da drin, okay, ich muss es erzählen, aber ich glaube, das weiß auch wirklich jeder, der diese Folge hier hört. Nur ganz kurz, also Mitch Buchanan, das ist David und der spielt den Leiter der Rettungsschwimmer, er ist alleinerziehender Vater, sein Sohn Hobie Buchanan, der ist am Anfang 10 Jahre alt und die beiden haben immer wieder Konflikte, aber insgesamt ist klar, dass sie sich sehr lieben und vor allem diese Vater-Sohn-Beziehung, die kommt bei den Fans immer sehr gut an. Es gibt in jeder Folge Baywatch immer einen dramatischen Rettungseinsatz, es gibt viel ja Drama, es gibt einen gefährlichen Bösewicht, gegen den alle immer zusammen kämpfen müssen und am Ende gibt es immer ein emotionales Happy End. Ich habe viele Folgen gesehen damals. dass das alles so total reißbrettartig war, ist mir natürlich überhaupt nicht aufgefallen, muss ich zugeben. Also die Folgen sind schon sehr ähnlich aufgebaut. Das ist eigentlich wie eine Soap, ganz viele Klischees. Okay, ich muss jetzt diesen Begriff natürlich nennen, rote Badeanzüge. Ist ja klar, ne? Also wir sind ja bald in den 90ern und es wird nicht lange dauern. Dann steht Baywatch wirklich ikonisch da wegen diesem Look, wegen der Inszenierung. Und es wird ja auch sehr viel am Strand gerannt in Zeitlupe.
Oh ja. Some people stand
in the darkness. Weißt du, warum in Zeitlupe?
Weil es dann besser aussieht.
Habe ich auch gedacht. Aber es hat einen viel banaleren Grund.
Wegen der Zeit.
Ja. Die Skripte waren oft irgendwie so knapp und die mussten noch irgendwie Zeit rausschinden. Und dann sind die auf die Idee gekommen, wieso machen wir nicht diese Parts immer einfach in Zeitlupe und legen dann lange Musik drunter.
Mhm. Nein, das ist so lustig. Aber das war irgendwie schon so, das war ein Signature, oder? Also es war
total,
ja genau,
wenn
das.
Ich mich an eine Sache erinnere bei diesen Sachen, dann ist es eigentlich diese Szenen. Also
du meinst,
ich
Pamela Anderson, wie sie in Slow Motion
zum Beispiel. Unter
daran
anderem.
Kannst du dich nämlich erinnern.
Ja, gut, das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich mich daran nicht erinnern könnte. Aber an Storys kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass es irgendwann so ein bisschen dramatischer wurde und plötzlich wurden auch Kriminalfälle da gelöst.
Ja, genau.
Das war dann irgendwie nicht mehr so gut.
Ach doch, genau, da bin ich erst eingestiegen.
Ach, da bist du eingestiegen. Okay.
Nee, ich habe mich immer gedacht, wie schön können bitte Menschen sein? So makellos, diese Frauen.
Die Männer aber auch, muss man jetzt
ja,
wirklich mal sagen.
Die Männer auch, natürlich,
also,
hallo.
Ja.
Ja, aber interessanterweise war diese Serie vom Welterfolg ja wirklich noch weit entfernt. Der Pilotfilm erscheint am 23. April 1989, also knapp einen Monat nach Davids Auftritt bei Wetten, dass. Baywatch wird von der Kritik komplett zerrissen erstmal. Zu oberflächlich, inhaltslos und ja, kennen
natürlich,
wir auch.
Natürlich, das ist natürlich
schon.
Auch so.
Naja, und David verbringt das ganze Jahr zwischen dem Filmset und Auftritten in Deutschland, von denen in den USA aber niemand was mitbekommt. In den USA wird er belächelt, so wie wir zu Beginn schon gesagt haben. Und in Deutschland wird er total gefeiert. Also das ist so interessant.
Und jetzt kommt es
also
noch krasser.
Nach dem Markt, ne?
Jetzt schreibt er sich in die Geschichte ein.
Jetzt, ja. Und am 9. November, da fällt die Mauer. Perfektes Timing. Einen Monat später, kurz vor Weihnachten, erscheint das komplette Album, das genauso heißt wie die Single I've Been Looking for Freedom. Auch das Album landet auf Platz 1 der Charts. Kein Album verkauft sich 1990 öfter. In der Silvesternacht von 1989 auf 1990 hat David dann seinen Auftritt in einem Kran über dem Brandenburger Tor in einer schwarzen Lederjacke mit eingebauter Lichterkette. Mitten in seiner Performance wird er fast von einem Böller getroffen. Jemand aus dem Publikum schmeißt den brennenden Böller auf David. Der lehnt sich gerade nach vorne und so streift es nur seinen Rücken. Zwei Tage später ist er wieder am Strand, am Set von Baywatch. Eine Kollegin fragt David, und was hast du so an Neujahr gemacht? David lacht.
Kann er nicht erklären.
Kann er nicht erklären, aber es wird ihm klar, in welchen unterschiedlichen Welten er sich gerade bewegt. Welten, die man der anderen Seite kaum erklären kann. Und heute vergisst man oft, dass David in den 90er Jahren noch andere Hits und Alben hat, die in Deutschland echt erfolgreich sind. Er tourt auch immer wieder durch Europa. In den nächsten Jahren macht er also weiter Baywatch und seine Rockstar-Karriere parallel. 1990 erscheint Crazy for You oder 1991 David. In Österreich und in der Schweiz landet er damit jeweils auf Platz 1, in Deutschland in den Top 10. In den USA hat er nie Erfolg mit seiner Musik. Das ist so krass.
Ja. Zurück zu Baywatch. Nach dem Pilotfilm werden 22 Folgen gedreht und danach gehen die Mittel aus. Und NBC setzt die Serie ab. Und Greg Bonnen, der Erfinder der Serie, will unbedingt weitermachen. Und NBC verkauft ihm die Rechte zurück für $10. Nicht Millionen, 10. Also man könnte sagen, es ist ihnen komplett egal. Ich glaube, das sind ein paar Leute, die werden sich heute ärgern im Nachhinein. Der beteiligt die beiden Hauptautoren und auch David Hasselhoff. Und damit wird David vom Schauspieler zum Produzenten. Das ist ja so ein Aufstieg, der oft passiert, wenn du mehr Macht bekommst. Aber erstmal brauchen sie Geld, um genau zu sein, $18 Millionen. Das sind 800.000 pro Episode und damit 400.000 weniger als in der ersten Staffel.
Mhm.
David, der ist in Deutschland so beliebt, dass schon die Hälfte von deutschen Fernsehmachern kommt. Die Bedingung ist, das ist eigentlich ganz witzig, David muss in jeder einzelnen Episode mitspielen. Ich glaube, das ist dem auch ganz recht. Die andere Hälfte kommt zusammen von etwa 200 kleineren amerikanischen Sendern. Also die müssen sehr lange um Geld gebettelt haben. Das Budget ist knapp und das heißt dann auch sofort, wenige Action-Szenen, die Drehbücher werden kürzer und ich habe es ja schon erzählt, das ist halt auch wirklich der Grund, warum diese Slow-Mo kommt. Ne? Die Folgen sind einfach zu kurz und die müssen gestreckt werden. Für mich sind das so geile Details. Ich wusste nicht, was da alles so dahinter steckt bei dieser Serie. Also auch, dass Deutschland im Grunde die Anschubfinanzierung gemacht hat, wusste ich alles nicht. Inhaltlich wünscht sich dann einer der großen Geldgeber, dass die Serie mehr ans jugendliche Publikum denken soll. Das heißt, ab sofort sind Themen mit zu viel Gewalt, Drogen, Sex raus. Das fühlt sich erst ein bisschen an wie eine Einschränkung. Es wird aber dann, stellt sich heraus, der Schlüssel zum Erfolg. Also die erste Staffel konnte wegen Jugendschutz erst nach 21 Uhr laufen. Ab sofort läuft Baywatch auch am Sonntagnachmittag. Die gesamte Familie kann Baywatch gucken. Endlich. Super.
Ja, und das haben wir auch getan. Alle zusammen. Ja, und privat ist David inzwischen mit Pamela Bach zusammen. Pamela ist auch Schauspielerin. Die beiden kommen 1988 zusammen und heiraten im Dezember 1989. Die Flitterwochen fallen aus, weil David ja ganz dringend zu einem gewissen Silvesterkonzert in Berlin muss. Im Mai 1990 kommt seine Tochter Taylor Ann zur Welt. Da spielt er gerade ein Konzert in Frankfurt. Pamela ist alleine im Krankenhaus in L.A., also 10.000 Kilometer entfernt. David schreibt in seiner Biografie, dass seine Tochter das Wichtigste in seinem Leben ist. Okay, also das Wichtigste nach der Arbeit offensichtlich.
Ja.
Davids Biografie ist fast 400 Seiten lang übrigens. Das ist schon ein richtiger Schinken. Auf 399 davon geht es um seine beruflichen Errungenschaften. Auf 2 Seiten erwähnt er die Geburten seiner Töchter. Und jetzt kann es natürlich sein, dass er das alles ganz privat halten möchte. Es kann aber auch sein, dass seine Prioritäten doch woanders liegen. Ja. Würden jetzt böse Zungen behaupten.
Böse, sind wir böse Zungen?
Nein, ich lasse das ja offen, ne? Ich äußere mich dazu nicht, aber es ist ja schon, also von 400 Seiten, 399 beruflich ist schon krass. Also es ist ja im Prinzip ist das ein Lebenslauf, den er dann vielleicht einfach
eigentlich schon
geschrieben
hat. Ich
meine,
wenn man jetzt so... Vielleicht wollte er nicht so viel Privates preisgeben, was ich ja immer total gut verstehe. Nur warum schreibt man dann eine Biografie?
Ja, eine Biografie ist eigentlich privat. Also ja. Darum geht es ja in einer Biografie, ja. Dass man über sich und sein Leben schreibt. Und wenn man das nicht möchte, dann schreibt man halt einen Lebenslauf. Ne?
Wirst du mal eine Biografie schreiben?
Ja, ich glaube schon. Also wenn nicht für die Öffentlichkeit, dann für mich, weil ich finde es schon spannend und ich habe echt viel zu erzählen.
Für dich selber?
Ja, wie so ein verlängertes Tagebuch eigentlich.
Schreibst du das?
Nein, noch nicht. Aber also es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe oder das Bedürfnis, jedem davon zu erzählen. Aber man weiß ja auch schon vieles, aber vieles weiß man halt auch einfach noch nicht. Aber ich mache es noch, also ich würde es am liebsten jetzt schon machen, aber ich kann es jetzt noch nicht machen, weil sehr viele Leute, die noch leben, vielleicht das nicht so gut finden würden.
Achso, du musst warten, bis die alle tot sind. Du musst die alle überleben und dann kannst du endlich deine ja. Ich erzähle alles.
Ja, stell dir
alles.
Mal vor, du bist da wirklich ehrlich und erzählst du deine Sicht und wie alles so gelaufen ist. Hey, da kriegst du ja nur Ärger. Da redet ja keiner mehr mit dir. Im September 1992, hallo, da bin auch ich geboren, wird seine zweite Tochter Hayley Amber geboren. David sagt dieses Mal sogar ein Konzert ab und kann dabei sein. Yeah, Fortschritt. Und im Wartezimmer trifft er Kurt Cobain. Auch er bekommt heute eine Tochter. Wie krass ist dieser Zufall bitte? Kurt Cobain einfach im Wartezimmer.
Also ich habe mal versucht zu recherchieren, ob es in irgendeiner Form von den beiden mal einen Moment gab, wo die zusammen getroffen sind oder vielleicht mal Abendessen waren oder so. Ich kann mir eigentlich fast jetzt so, wenn ich es mir ausdenken müsste, niemanden vorstellen, bei dem es weniger Gemeinsamkeiten gibt als bei den beiden, außer halt weltberühmt zu sein. Aber ich meine, das allein ist natürlich auch schon ein gutes Thema. Naja, also der Erfolg von Baywatch in den 90ern ist also, ich glaube, das ist klar, enorm. Das wird wirklich die meistgesehene Fernsehserie der Welt. Das liegt vor allem an einer Frau. Du hast sie ja schon erwähnt. 1992 kommt Pamela Anderson zum Cast dazu. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ich dachte, die wäre von Anfang an dabei gewesen, ehrlich gesagt. Und danach steigen die Quoten einfach sichtbar und sie wird zum Schönheitsideal für viele Frauen. Dünn, sehr große Brüste und die Zahl der Brust-OPs steigt in den 90ern in den USA um 500%. Und viele kommen zum Arzt, zeigen ein Bild von Pamela im Badeanzug und sagen, bitte einmal genauso wie Pamela Anderson.
So die Kardashians von damals.
Ja, wahrscheinlich, ne? Ja. Also ist es ja klar, Darstellerinnen, Darsteller, die werden nach Sexappeal ausgewählt. Also das ist jetzt keine große Schauspielkunst. Ich glaube, da trete ich niemandem zu nahe, wenn ich das so sage. Die Outfits, die sind inspiriert von den echten Rettungsschwimmern. Die sind nur alle natürlich ein bisschen knapper und sexier. Es gibt sogar eine Regel, dass keiner mehr als 2,5 Kilo zu- oder abnehmen darf während der Dreharbeiten. 1997 verlässt Pamela Anderson dann Baywatch und danach sinken die Quoten massiv. Die Show kämpft richtig und erholt sich einfach nicht mehr. Und ab 1999 heißt die Show Baywatch Hawaii. Das ist ein kompletter Neustart. Alle Schauspieler bis auf David sind neu. Aha, er ist wirklich immer noch dabei. Die Badeanzüge sind ab sofort gelb. Das geht ja schon mal gar nicht. Spielt auf Hawaii. Und David ist sich nicht mehr sicher, ob er weiter dabei bleiben will. Die Entscheidung wird dann für ihn getroffen. Also in der 22. Folge der 10. Staffel soll Davids Charakter Mitch eine Bombe unter Wasser entschärfen. Ja, er was erzählt so 10 Staffeln lang. Laut Skript soll Mitch eigentlich überleben. Aber Greg Bunnen, das ist wie gesagt der Erfinder, der lässt noch so ein paar andere Szenen drehen, in denen die Bombe explodiert und dann nur noch Fetzen von seinem Tauchanzug gefunden werden. Und die werden dann letzten Endes genommen und David ist raus aus der Serie. Er bekommt das alles aber erst mit, als abgedreht ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, weil er ja Produzent ist, oder vielleicht war es der am Ende dann nicht mehr, weil... Ich dachte, das wäre der große Vorteil, wenn man halt so eine Machtposition hat, dass man dann auch ein bisschen involviert ist in solche Entscheidungen. Aber naja, er ist ja anscheinend jetzt nicht sehr enttäuscht.
Nee, richtig beleidigt ist er auf jeden Fall nicht, denn er hat ja selber gar keine Lust mehr, sagt er. Und nach Baywatch bekommt er eine Hauptrolle am Broadway. Das war ja sein Kindheitstraum, wie wir uns hier erinnern. Er spielt dort Henry Jekyll in Jekyll and Hyde. Okay, das ist schon wirklich sehr ernsthaft und absolut nicht das, was man von David Hasselhoff so eigentlich kennt und womit man ihn so verbindet. Naja, ob er darunter gelitten hat, man weiß es nicht. Nach 11 Jahren bei Baywatch hat Davids Leben weniger Struktur. Sonst war es immer ganz genau durchgetaktet. Er hat immer schon viel getrunken, das wissen wir ja auch. Es ist aber eskaliert. Er wird in eine Entzugsklinik eingeliefert mit dem höchsten Wert, der bei ihm jemals gemessen wurde. Und das kommt wirklich nicht von ein paar Exzessen. David trinkt ja schon seit Jahren viel Alkohol. Und aus medizinischer Sicht hätte jemand mit diesem Wert tot sein müssen. Aber er überlebt. Also welcher Wert genau, das weiß man leider nicht, das sagt er nicht. In der ersten Nacht will er aber schon wieder raus. In einem Hotel in die Nähe checkt er dann auch wirklich ein und trinkt die Minibar leer. Also, gescheitert würde ich sagen, der erste Versuch. Er verliert das Bewusstsein, wacht erst wieder im Krankenhaus auf mit einer schweren Alkoholvergiftung. Er kommt wieder in dieselbe Klinik und bleibt 7 Wochen. Wir sind jetzt im Jahr 2004. Die Ehe mit Pamela kriselt. Welche Überraschung. Die Probleme betäubt er wieder mal mit Alkohol. Und er wird in dem Jahr mit Alkohol hinterm Steuer erwischt. 2006 reicht David die Scheidung ein. Nach 16 Jahren Ehe. Warum genau, das sagt er nicht. Unüberbrückbare Differenzen, sagt er nur. Es geht ihm nicht gut. Im gleichen Jahr nimmt er 2 große Jobs an. Er spielt in einem Musical in Las Vegas und bekommt einen Platz in der Jury von America's Got Talent. Er fliegt ständig mit dem Privatjet hin und her, aber es klappt nicht richtig. Sein Vertrag beim Musical wird nicht verlängert und das trifft ihn ziemlich hart. So hart, dass er sich wieder betäubt. Seine Tochter Taylor Ann kommt ihn besuchen. Es ist mitten am Tag, am Abend soll er auftreten, aber David kann sich kaum bewegen. Er liegt komplett betrunken auf dem Boden, versucht einen Hamburger zu essen, der fällt ihm aus dem Mund. Taylor Ann fängt an, David zu filmen, was ich auch nicht so richtig fein finde. Sie will ihm aber das Video später zeigen und aus diesem Grund macht sie es. Ja, weil er sich sicherlich danach wieder mal nicht dran erinnern wird. In dem Video bittet sie ihn dann auch, mit dem Trinken aufzuhören. 2007, etwa ein Jahr später, ist das Video plötzlich im Internet.
What?
This is a mess.
Oh,
ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt sehr lange nicht mehr an David Hasselhoff gedacht. Und plötzlich taucht dieses Video auf. Also da dachte man schon so, boah, dem geht's schlecht.
Das ist ein absoluter Tiefpunkt, würde ich sagen.
Ja.
Ich frage mich halt auch wirklich, wie das dann auf ein Jahr später rauskommt. Also Taylor N. war es nicht. Ja. Sie dachte eigentlich, dass sie das schon lange gelöscht hätte. Ein Bekannter hat die SD-Karte gestohlen und es verbreitet. David weiß, wer es ist, er nennt den Namen aber nicht. David nennt das Video einen Weckruf. Er verliert einen sehr wertvollen Werbedeal mit einem Modelabel und er schreibt in seiner Biografie, dass er immer noch Rückfälle hat, ab und zu. Und die Biografie erscheint dann 2010. In diesem Jahr verlässt er auch America's Got Talent. Es gibt Gerüchte, dass auch das was mit dem Alkohol zu tun hat. Also wird nie richtig bestätigt, aber man kann es sich schon denken. Ja. Vielleicht ist er da auch mal ein bisschen betrunken zum Set gekommen oder so. Könnte ja sein. Und durch Baywatch und Knight Rider hat David Hasselhoff bis heute eine Art Kultstatus. Er ist eine Ikone für eine ganz bestimmte Art. Etwas trashy, aber auch selbstironisch. In den 2000ern übernimmt David keine großen Schauspielrollen mehr. Alle Rollen spielen auf eine Art mit seinem Kultstatus. Also im SpongeBob-Film taucht er zum Beispiel in einer roten Badehose auf, läuft Zeitlupe über den Strand, stellt sich mit einem theatralischen I'm David Hasselhoff vor und danach schwimmt er mit SpongeBob und Patrick auf dem Rücken durchs Meer. Also ich erinnere mich an die Szene, ich habe den Film
gesehen. Hast du gesehen? Ah, okay.
Ja, klar.
Oh, Entschuldigung.
Aber man sieht, also das ist so sinnbildlich, man kann sich da vorstellen, er ist ja eigentlich nur noch dafür gebucht, so. Also ein paar Cameo-Auftritte, selbstironisch, ne? Und für die Szene übrigens, da bei SpongeBob, wird extra eine 4 Meter lange Puppe von David gebaut, die von einem Boot durchs Wasser gezogen wird. Also diese Puppe stellt dann David bei sich zu Hause auch noch auf. Also muss man echt mal vorstellen.
Also man muss das dann auch irgendwie so richtig umarmen, oder? Also der muss dann ja irgendwie verstanden haben, okay, ich werde jetzt keine bedeutenden Serien, Filme, Theaterauftritte mehr haben, aber ich bin dieser Kulttyp und solange das noch läuft, umarme ich das halt komplett.
Ja klar, ist auch eine Stärke irgendwo, ne?
Ja, finde ich auch.
Und man darf aber auch nicht unterschätzen, also beziehungsweise er hat dann auch 2011, kommt er sogar ins Guinness Buch der Rekorde als Most Watched Man on Television of All Time. Also wirklich, das ist schon bemerkenswert.
Wie man das messen kann, weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, es ist auf jeden Fall krass. Es kommen noch eher kleinere Projekte. Am 3. Oktober 2019 ist der Mauerfall dann 30 Jahre her und zu dem Anlass veröffentlicht David das Audiobuch Mission Mauerfall. Hast du das gelesen?
Nein.
Das Buch, das geht unter, das kriegt wirklich so kaum jemand mit. David trifft sich dafür eine Woche lang mit einem Autoren und erzählt ihm alles, was er damals 1989 um den Mauerfall erlebt hat. Und dann gibt's da halt eine Heldengeschichte drumherum. Und das ist so eine absurde, fiktionalisierte Story. Also das ist jetzt gar nicht irgendwie sozusagen dokumentarisch oder so, sondern die Geschichte ist, David Hasselhoff ist 1989 in Berlin unterwegs und wird mit einem CIA-Agenten verwechselt. Dieser Agent hat den Auftrag, einen Stasi-General zu finden, weil der den Mauerfall verhindern will und der Agent wird dagegen für David gehalten. Also das ist so eine Verwechslungskomödie letzten Endes. Am Ende fällt die Mauer und es bleibt offen, ob David Hasselhoff der Grund dafür ist. Also jetzt mal ganz hart gesagt, der will das schon so lange melken, wie es nur irgendwie geht mit diesem Mauerfall, ne? Naja, ist ja legitim.
Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Ich habe den ja getroffen.
Oh.
Ich habe ihn sogar interviewt. Ich habe das komplett vergessen.
War nicht so ein bleibendes Erlebnis. Anscheinend.
Das ist gar nicht so lange her. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so, einem Jahr. Ich habe den interviewt. Klar, für Vox Prominent.
Und wie war das?
Ja, total. Ich war so aufgeregt. Das war mein erstes Interview und dann, also mein erstes Interview dann auch noch auf Englisch.
Ja,
und
ja.
Dann mit David Hasselhoff.
Okay.
Ja, stimmt, in den RTL-Studios. Und da sind wir so ein bisschen durch die Studios gelaufen, durch diese Halle und haben uns dann in einen Café gesetzt. Und ich weiß noch, der wollte die ganze Zeit sitzen. Er konnte nicht so viel stehen. Er hat aber auch nicht viel geredet zwischen den Interviews, also in den Pausen. Der war sehr zurückhaltend, aber sehr charmant, sehr gentleman-like, sehr nett, höflich und souverän. Ja.
Okay, okay.
Konnte ich dir das vergessen?
Wie lustig, dass du das vergisst. Es kommt dann noch ein bisschen so ein erfolgreicheres Projekt 2021. Da nimmt er nochmal ein Album auf, das heißt Party Your Hasselhoff. Mhm. Und da nimmt er so Cover von bekannten Liedern in Partyversion auf. Da ist sowas dabei wie Sweet Caroline oder eine englische Version von Verdammt, ich lieb dich. Und ein Refrain singt er sogar auf Deutsch.
Verdammt, ich lieb dich nicht.
Damn it, I love you.
Damn it, I love you. Auch gut. Kann man machen. Du, David kann das. Ja. Und die Deutschen lieben ihn halt.
Ja, ja.
Sie lieben ihn. Und auch, also in den Kommentaren zum Beispiel bei YouTube, ne, da findet man wirklich nur Liebe darunter. Also ganz tolle Kommentare, was ja, ja auch wirklich nicht so üblich, also nicht so selbstverständlich ist. Aber egal welches Video dir da anschaust vom Album.
Wir Deutschen, wir halten einfach zu David, ne?
Ja. Durch es sind natürlich dann nur die Deutschen, die nett schreiben. Ne?
Nur die Deutschen, ja klar. Ja, dann kriegst du gar nicht mit.
Ja, also er hat auf jeden Fall Kultstatus bei ihm und irgendwie hat er es ja hingekriegt, dass er bei vielen Leuten trotzdem eine Legende ist.
Also das Letzte, was ich jetzt von David mitbekommen habe, das ist diese Werbung, I've been looking for Schnitzel.
Nee, habe ich nicht mitbekommen.
Egal, wir werden ja nicht bezahlt für die Werbung, deswegen müssen wir das jetzt auch gar nicht so weiter auswalzen. Also es ist 35 Jahre später und immer noch wird dieser eine Hit verbraten. Also er lässt einfach nicht locker, das muss man sagen. Aber egal, die Deutschen, die mögen ihn einfach. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir ja ganz am Anfang angekündigt haben.
Ja.
Wir haben was bekannt zu geben.
ja,
willst du das machen?
Ja, also wir reden ja viel über Seasons.
Mhm.
Und meine Season ist jetzt hier vorbei.
Mhm.
Ja, und ich wollte mich einfach nur bedanken, dass ich für viele tolle Sendungen, dass ich hier Teil davon sein durfte, von Mensch, die ich kennenlernen durfte. Und für mich war das eine richtig spannende Reise und Erfahrung und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Aber vor allem freue ich mich auf weitere Mensch-Folgen, die ab nächster Woche ganz normal weitergehen, nur eben ohne mich. Ja,
das stimmt.
Also,
das stimmt. Also ich will aber erstmal, bevor wir jetzt auf nächste Woche kommen, will ich auch nochmal sagen, vielen Dank für die Zeit mit dir hier zusammen. Ich fand, es hat richtig Spaß gemacht.
Mhm.
Wir haben irgendwie gemeinsam tolle Geschichten erzählt.
Ja.
Ja, einfach auch viel gelernt über
Sehr
Leute.
Sehr viel gelernt. Oh. Sehr viel gelernt. Ich bin noch nie so viel so tief in andere Leben eingetaucht wie mit dir. Und ich hätte mir niemand Besseres vorstellen können dafür. Also vielen Dank für diese tolle Zeit. Und für mich geht's jetzt weiter in den täglichen Bau- und Arbeitsstress.
Ich habe was gelesen. Ich habe gelesen, dass du, aber nur so Andeutung, dass du bald im Fernsehen zu sehen bist. Kann das sein?
Was? Ja, das stimmt.
Kannst du schon was erzählen? Darfst du schon was erzählen?
Zusammen mit meinem Partner.
Ja.
Also wir arbeiten ja gerade sehr intensiv an vielen neuen Sachen. Und deswegen bin ich ja auch komplett wirklich am Hadern mit meiner Zeit und Zeitmanagement ist alles immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber ja, da kommt was sehr Tolles, sehr Lustiges und ich hoffe auch sehr Erfolgreiches bald auf uns zu. Wir drehen das dann jetzt auch ganz bald und dann darf ich auch mehr dazu sagen. Aber Christian und ich werden zusammen ein Format moderieren.
Okay.
Ein neues.
Aha, aber du kannst doch nicht spoilern, worum es geht.
Nee, darf ich leider nicht. Die Bild-Zeitung hat Quizshow geschrieben.
Stimmt gar nicht, oder was?
Boah. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Quizshow nennen.
Naja, eine Quizshow ist, vielleicht man stellt Fragen und andere Leute müssen die beantworten, oder?
Ja, also dann so in der Art. Und ich bedanke mich nochmal und wünsche euch alles Gute.
Ich kann aber sagen, womit es nächste Woche weitergehen wird. Es geht tatsächlich also weiter mit Mensch. Und es wird eine neue Frau virtuell, sage ich mal, an meiner Seite sitzen. Wir sitzen ja auch nie nebeneinander. Spoiler.
Am Anfang haben wir es noch gemacht.
Stimmt,
ne?
Am Anfang haben wir es noch gemacht, aber irgendwann dann nicht mehr. Eine Frau wird Co-Host bei Mensch, die ihr noch nicht kennt, die ihr aber eigentlich schon kennt, weil die nämlich seit 2 Jahren oder so bei Mensch im Hintergrund gearbeitet hat, die schon die Recherchen gemacht hat, die Skripte geschrieben hat, die richtig tief drin ist in ganz vielen Themen und die genau weiß, wie unser Format hier läuft. Und jetzt endlich kommt sie dann auch vors Mikro und das machen wir nächste Woche zusammen, wenn wir in 2 Folgen über Nadja Abdel-Farag sprechen.
Ja, das wird sehr spannend und wahrscheinlich auch sehr traurig.
Ja, aber nicht nur. Also es ist jetzt nicht nur eine Geschichte des Trauerns und so, weil ich finde, da wurde sehr viel von den Medien auch irgendwie auf so eine gewisse Art über die gesprochen. Das fand ich nicht gut. Also das, man ist ja nicht nur ein Opfer immer, ne, bei allem.
Nee,
und,
eben, ja.
Das wollen wir einfach ein bisschen anders machen.
Sehr
nächste
schön.
Woche Donnerstag.
Unbedingt reinhören und wir sehen uns oder hören uns an anderer Stelle wieder. Bis dann.
Ciao. Mensch ist ein Podcast aus den Wake Word Studios.
Hey liebe Mensch-Fans, ich bin Jana Baccio, Sexualpädagogin, Autorin und Podcasterin. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann magst du sicher auch meinen Podcast Hot Stuff. Jede Woche spreche ich dort mit spannenden GästInnen. Mit dabei sind zum Beispiel Domina Nika. Sie erklärt, wie man BDSM sicher praktiziert. Max Pollux redet über seine offene Ehe und Julia Hennchen über ADHS und Sex. Neue Folgen Hot Stuff gibt's jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt.